Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Calcio Siamo Noi. Der Serie A Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Buonasera, liebe Tifosi, ist wieder Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Wein und ich begrüße wieder mal meinen Serie A-Experten René Steinhuber.
Ciao a tutti. Hallo, Fratello.
Hallo. Und unseren heutigen Special Guest und Calcio Siamo Noi Admin Paul Leifeld. Hallo, Paul.
Hi.
Schön, dass du wieder dabei bist. Dabei bist, nicht ist.
Aber was ist, das wisst du nicht. Ich trinke auf jeden Fall was.
Ja, trink du mal was. Und zwar, liebe Tifosi, haben wir heute für euch ein ja, kleines, beziehungsweise großes, wie wir anhand der Aufzeichnung von Paul schon erfahren mussten, ein Neapel-Special für euch vorbereitet, wo wir auf den Tabellenprimus der Serie A eingehen wollen. Ja, was das Geheimnis hinter dem Calcio Napoli ist, dass sie momentan so erfolgreich sind und ja, womit, glaube ich, die wenigsten gerechnet hatten, dass sie nach 9 Spieltagen ungeschlagen an der Tabellenspitze stehen. Aber bevor wir auf den Calcio Napoli eingehen, müssen wir natürlich uns auch noch dem Derby d'Italia zuwenden. Wir können es nicht ignorieren, dass da natürlich zwei Prestige-Clubs aufeinander getroffen sind. Und ja, wir haben, liebe Tifosi, für euch natürlich dann auch nochmal von unserem Inter-Experten Björn Hauer, der live vor Ort war, dazu gebeten, seine ja, Eindrücke, die er dort hatte, für uns zusammenzufassen. Und ja, mein geehrter Kollege René Steinhuber hat diese auf seinem Handy für euch.
Ja, habe ich. Mein kleinster Sohn ist gerade auf Besuch gekommen zu mir ins Büro.
Ach so.
Hallo Leo.
Hallo Sohn.
Hallo. ja, jetzt geht's los. Wollte mal kurz Hallo sagen. Das ist so wie, keine Ahnung, was macht der Papa da eigentlich? Warum quatscht er da so laut? Und warum schreit er? Ich bin noch nicht im Bett, jetzt muss ich nochmal vorbeischauen. So, jetzt hören wir da rein. Björn Hauer von Nero Azzurri Germany, beziehungsweise vom Austria Inter Club. Ja, wer Inter-Fan ist und gerne zu einem Fanclub, zu einem offiziellen dazu möchte, könnt ihr euch gerne bei uns melden und wir leiten das dann an den Björn Hauer weiter. Die hatten vorige Woche auch, liebe Grüße gehen raus an den Inter Club, ein Treffen in Salzburg, glaube ich, wo alle Mitglieder versammelt waren. Eine coole Sache, was da Björn und seine Kollegen aufgezogen haben, da bei uns in der Region im deutschsprachigen Raum. So, jetzt hören wir da rein, wie der Björn das Spiel gesehen hat und auch so, er hat einen kleinen Vlog daraus gemacht, auf meinen Wunsch hin, dass ihr da wirklich ganzheitlich abgeholt werdet zum Derby di Italia. Bitte sehr.
Ciao ragazzi und damit auch ein herzliches Hallo von meiner Seite. Ich befinde mich gerade irgendwo zwischen Latisana und Udine, sprich in Venetien, am Weg nach Hause. Warum? Weil ich gestern die Ehre hatte, beim Derby di Italia live dabei vor Ort in Mailand zu sein. Aber mal von Anfang an. René hat mich gebeten, da ein bisschen so eine Art Vlog in Audioform zu machen. Wie quasi die Anreise stattgefunden hat, wie die Stimmung in der Stadt war und so weiter und so fort. Eigentlich war geplant gewesen, dass wir mit dem Flieger nach Mailand reisen, aber sprungartig sind die Flugpreise komplett explodiert, also die haben sich vervierfacht. Und dass ich dann knapp 300 Euro für einen Ryanair-Flug ohne Gepäck zahle, da bin ich mir dann auch ein bisschen zu stolz. Dementsprechend rein ins Auto und südlich von Wien nach Mailand in 7,5 Stunden quasi angereist. Die Stimmung in der Stadt war eigentlich, so blöd es klingt, fast nicht vorhanden. Es haben zwar sehr, sehr viele Interis die Flagge gezeigt, dass sehr viele Leute in Intertrikots, Interschal und in Blau und in Schwarz gesehen, aber dass da irgendwie großartige Fangesänge am Domplatz oder generell in der Stadt waren, dem war nicht so. Also du hast viele Interisten gesehen. Es war eine mega lange Schlange vom Interstore. Aber wirklich Stimmung schon vor dem Spiel war eigentlich kaum vorhanden. Ja, dann am Weg ins Stadion, dann ist dann zum ersten Mal ein bisschen Stimmung natürlich aufgekommen in den U-Bahn-Stationen, wenn man dann quasi die Dazone San Siro-Station ansteuert. Da gibt es ja schon den einen oder anderen, der quasi auch die nicht so jubelfreudigen Fans mitreißt mit den klassischen Inter-Fan-Parolen oder Anti-Jubel-Parolen waren es eigentlich hauptsächlich natürlich. Und im Stadion, ich hatte dieses Mal einen Platz, der quasi unter der Kurve Nord war, also in der Kurve unter der Kurve Nord. Und das war mit Abstand der beschissenste Platz, in dem ich jemals war im San Siro, weil du dadurch, dass du unter der Kurve gesessen bist, die Akustik einfach nicht mitbekommen hast. Die haben halt quasi über dich hinweg gebrüllt, getrommelt, geschrien, gerufen, gesungen und du hast einfach die Stimmung da unten nicht mitbekommen. Was man aber auch sagen muss, dadurch, dass es ein sehr, sehr taktisch geprägtes Spiel von beiden Seiten war, gab es jetzt auch nicht so viele Aktionen, die einen da jetzt irgendwie zum Jubeln gebracht hätten, beziehungsweise da irgendwie in Stimmung oder in Euphorie großartig versetzt hätten. Aber eben, dass man die Kurve eher nur peripher gehört hat, das hat halt auch nicht wirklich positiv dazu beigetragen. Zum Spiel selber, ja, war ein solides Spiel, sage ich, von beiden Mannschaften, ohne großartig irgendwelche Highlights. Ivan Perisic, meiner Meinung nach der beste Mann am Platz. Was mich sehr gefordert ist auch, dass ein Hakan Çalhanoğlu auch mal wieder gezeigt hat, dass er Fußball spielen möchte und auch kann. Wer für mich eine Vollkatastrophe war, war auf jeden Fall Handanovic. Dieses Rausspielen kann er nicht, ist nicht seines. Die Bälle, die er abgewehrt hat, sind meistens immer oder sind eigentlich immer vorm Tor quasi gelandet. Yeah. Und er hat die Aktion dann nochmal heiß gemacht. Lautaro Martinez komplett in der Luft gehängt. Den hat man überhaupt nicht gespürt, den hat man nicht mitbekommen. Ja, und Dumfries. Also das ist ja, also der entwickelt sich leider Gottes anscheinend wirklich zu einem Flop. Dafür ist Matteo Damian einfach solide, so wie man ihn kennt. Was seit einem sehr bitterer Beigeschmack ist, dass halt das jetzt das zweite Juve-Spiel in Folge ist, wo es eigentlich eine sehr, ich sag mal, fragwürdige Elfmeterentscheidung gibt. Das letzte in der Rückrunde von letzter Saison, wo eigentlich Kurt Rado auf Perisic tritt und es gibt Elfer für Juve. Jetzt, okay, ja, der Kontakt war da. Die Frage ist, war der überhaupt komplett im 16er drinnen? Jetzt haben auch die Juve-Fans nicht reklamiert, wirklich. Deswegen war das auch sehr, sehr strange, dass einfach gefühlt 5 Minuten später auf einmal der VAR eingreift. Und meines Wissens nach ist ja auch die VAR-Regel so ausgelegt, dass wenn der Schiedsrichter einen Kontakt nicht gibt oder quasi ein Spiel weiterlaufen lässt, dass der VAR da nicht eingreifen darf. Also es war sehr, sehr komisch, aber unterm Strich kann man sagen, ja, das 1:1 war dann auch irgendwie in Ordnung, weil Inter war jetzt auch nicht sonderlich gut, sagen wir es so. Noch ein kleiner Tipp für alle Leute, die gerne mal nach Mailand fahren wollen und vielleicht auch schon mal einen Tag früher dort sind. Geht's ins 442. Das ist ein Pub in Mailand, wo es einfach richtig, richtig urig ist. Das ist komplett zutapeziert mit Fanschal aus der ganzen Welt, außer aus Italien, weil einfach der Pubbesitzer sagt, nein, ich hänge mir keinen italienischen Schal rein, weil ich habe keinen Bock auf eine Diskussion, warum da ein Roma-Schal oder ein AC-Schal oder ein Juve-Schal oder ein Inter-Schal hängt. Deswegen hängen da wirklich Schal aus der ganzen Welt, also sogar Sturm Graz, FC Vaduz, von bis, aber kein italienischer Schal, aber sehr empfehlenswert, da mal in die Bar zu schauen. In diesem Sinne, Jungs, ich wünsche euch was, macht es gut, tschüss, baba.
Vielen Dank, lieber Björn, ja, dass du uns auf deine Reise ins schöne Mailand mitgekommen hast. Also was lernen wir daraus? Die Flugpreise sind kurz vor Derby d'Italia massiv nach oben geschnallt. Also wenn ihr das Spiel plant, vielleicht ein paar Wochen oder Monate vorher, was lernen wir noch daraus? Unter der Kurve Nord keine Tickets kaufen, die sind Arsch, so wie Björn, glaube ich, gesagt hat, oder komplett scheiße. Also ja. das ist auch nicht zu empfehlen. Und ins 4-4-2 müssen wir gehen. Definitiv. Also das muss man mal anschauen. Er hat es auch auf seiner Instagram-Story hat es gepostet gehabt. Hat wirklich richtig nice ausgesehen.
Ja.
Ja.
Also ich fand es sehr gelungen. Also diesen Vlog in Audioformat hat der Björn richtig spannend gestaltet. So. Also ich, man konnte ihm richtig gut zuhören, obwohl es so eine lange Audio war und man ja dann gerne dazu neigt, dann ja irgendwas anderes zu machen oder abzuschalten. Ne? Aber war echt ein cooler Audio-Vlog, kann man sagen. Ne?
Ja.
Genau. Ja, dann würde ich gerne auch euer Statement zum Spiel so ein bisschen mitbekommen. Paul, du kannst gerne mal auch deine Eindrücke zum Spiel sagen. Ja, so die markantesten Sachen, die du vielleicht zum Derby d'Italia da loswerden möchtest.
Ja, also ich fand, das war, wie Björn auch schon gesagt hat, war es kein gutes Spiel. Mhm. Das hat nicht viel Spaß gemacht zuzuschauen, mhm. was vor allem an Juve lag, fand ich, weil Juve Respekt vor Inter hat, das hat man gesehen, mhm. dass auch der Plan war, Inter zu stoppen in der Offensive. Mhm. So wurde dann zum Beispiel Chiesa gegen Kulusevski ausgetauscht und Kulusevski hat dann wirklich Brozovic in Manndeckung genommen.
Mhm. Mhm. Genau.
Und generell war das Spiel, also sehr wenig Abschlüsse fand ich, auch wenig gute Abschlüsse dann natürlich. Also das war wirklich kein gutes Spiel und ich muss auch sagen, dass Juve immer pragmatischer wird. Also wirklich, Hauptsache kein Gegentor kassieren, vorne machen wir schon irgendwie eins.
Ja, aber das hat Allegri immer ausgezeichnet. So sind sie genau. Sehr oft Meister geworden.
Ja. Genau. Das wird immer mehr zu Allegri bei. So.
Aber Allegri hat versprochen, dass sie wieder offensiver werden. Er meinte ja, dass sie in den ersten Spieltagen halt ja schon derbe auf den Sack gekriegt haben und er jetzt zurück zu den Grundtugenden möchte, ja, was nun mal Organisation und Defensive ist. Und er hat gemeint, wenn wir das dann richtig gut drauf haben, dann kann man sich auch wieder der Offensive zuwenden. Aber ich glaube, dass er da auch ein bisschen alles schön redet, weil er hat einen Kader zur Verfügung, wo er eigentlich fast gar nicht anders spielen kann. Ne? Und sind wir mal ehrlich, jetzt gegen gegen Simone Inzaghi, ne, wie René und ich ja auch schon oft in dem Podcast gesagt haben, ist halt ein klassischer Umschalttrainer, sage ich mal. Der liebt es eher, wenn der Gegner den Ball hat und er dann überfallartig mit seinen Teams umschalten kann. Und da hat ihm Allegri natürlich richtig in die Suppe gespuckt, dass er ihm dann den Ball überlassen hat, sage ich mal. Und ja, dementsprechend sind dann auch wenige Torchancen zustande gekommen und ja, der Tor von Inter war ja eigentlich auch mehr Zufall als, wie soll man es beschreiben?
Als geplant, ja.
Genau.
Also da waren es halt wirklich viele Komponenten zusammengekommen. Also erstens mal Juve in Unterzahl. Ja, Bernardeschi verletzt draußen, genau. Inter in dieser Zeit in Überzahl, dann der Schuss von Hakan Çalhanoğlu, hat man am ersten Augenblick gedacht, es war ein guter Schuss. In Wahrheit war er eine Katastrophe, denn man hat in mehrere Zeitlupen danach immer wieder mal auch im Laufe des Spiels ist die Szene dann wieder gekommen. Das Ding wäre ja, glaube ich, 15 Meter am Tor daneben gegangen. Also der Schuss wäre ja irgendwo gelandet. Er hat einen Juve-Spieler da angeschossen, war so der Rücken oder die Hand so ein bisschen, man weiß nicht genau. Ja. Und von dort dann abgeprallt an die Latte, von der Latte dann an zu Edin Dzeko, der dann, keine Ahnung, um ein paar Zentimeter nicht immer aufseits war und der dann das Ding verwertet. Das ist schon viele Komponenten zusammengekommen, dass da quasi ein Tor gefallen ist. Also das war ja eigentlich auch...
Slapstick schon ein bisschen.
Ja, Slapstick-Tor. Ja, absolut. Ja. Ja. Das war dann schon eines der Highlights. Ansonsten mal ein Kurt Rado-Weitschuss, mal ein Dzeko-Kopfball, aber...
Morata sein Ding gegen Handanovic war eigentlich auch eigentlich eine sau gute Chance eigentlich für Juve gewesen.
Ja, aber eben auch, wie Björn gesagt hat, weil halt Handanovic auch da was zugelassen hat. Also
Handanovic ist gerade im Abiati-Modus, ne? Also als Abiati so die letzten zwei Jahre, bevor der aufgehört hat, war der auch nur noch alles am Abklatschen lassen, so, ne?
Ja, also er macht nicht den allersichersten Eindruck, muss man ganz ehrlich sagen. Nee. Und wie es Björn angesprochen hat, das im Vorjahr, also der Kurt Rado-Szene gegen Perisic, also das war echt grenzwertig, also das war ja nie im Leben Elfer, also ich glaube, da zu der Zeit, das war wirklich, dass das nicht gesehen, also dass der gegeben worden ist, war schon ein bisschen wild.
Ja.
Aber das gestern fand ich jetzt, konnte man damit eigentlich nicht vergleichen. Denn klar, es ist blöd gelaufen, es war relativ spät, es war sehr undankbar, dass es auf der Linie war. Also ich kann Björn jetzt, ich habe mir die Szene 300 Mal angesehen, es war definitiv auf der Linie. und die Linie gehört dann nochmal zum 16er dazu, da können wir leider nichts dran ändern. Du kannst auch nicht zum Tor, zum Schiedsrichter sagen, mal, komm, gib uns doch bitte ein Tor. Und er sagt, ja, ne, aber der Ball war auf der Linie. Er sagt, ja, aber ist ja egal, der könnte ja drüber gekullert sein. Wir haben ja gesehen, er ist nicht drüber gekullert, können wir auch kein Tor geben. Also, ja, es ist halt einfach so, zum 16er gehört die Linie dazu. Ja. Und der Dumfries, der zieht halt voll durch und. Der
macht seinem Namen alle Ehre mit der Aktion.
Ja, das war schon eine dumme Aktion. Ja. Und, ja. Und ist da eine Sekunde später, da ist der Ball schon 2 Meter weg, zieht er durch und erwischt ihn halt am Fuß. Es ist mega blöd gelaufen, der Zeitpunkt, der Augenblick, die Aktion an sich selbst. Ich verstehe, dass da einige sauer sind, aber man müsse eigentlich auf Dumfries sauer sein, denn ja. Der hat in Wahrheit das Tor dann verschuldet. Also, nachdem es der Schiedsrichter gesehen hat, am Bildschirm, konnte er fast nicht anders.
Ja.
Auch wenn es sehr, sehr bitter für Inter war. Herr Juve, ich sehe es wie Inzaghi, die hätten aus dem Spiel kein Tor gemacht. Ja. Sie haben den Elfer gebraucht, also wäre nichts passiert, aber es war Pech. Es war Pech für Inter. Man muss es sagen, aber der Schiedsrichter kann man jetzt nicht sagen, es war eine Fehlentscheidung. Also
ja,
in dem Fall nicht, voriges Jahr schon. Ja. Aber dieses Mal kann er den Elfer oder muss ihn fast geben, wenn er die Videoszene nochmal sieht.
Ja, also es ist wirklich, ich habe mir die Szene auch mehrfach angeschaut. Also es war wirklich richtig dumm eigentlich, ne? Weil der Ball wirklich schon lange weg war und er ihn dann erwischt. Ach ja, also Fehlentscheidung fand ich es jetzt nicht, eine krasse Fehlentscheidung nicht, aber wenn man halt gesehen hat, was da nach dem Spiel abging in der dritten Halbzeit, also der Mariani wurde ja sogar in der Kabine noch von den Interspielern gestellt, ne?
Mhm.
Also der hat da richtig Feuer bekommen nach der Partie und das ist halt schon, da sieht man auch, wie emotional der amtierende italienische Meister auch gerade ist und es wären halt nun mal sehr, sehr wichtige Punkte gewesen. Jetzt haben wir ein Tabellenbild, was sich da herauskristallisiert, wo Neapel und Milan jetzt schon als die führenden Teams in der Liga 7 Punkte Vorsprung auf Platz 3 haben. Mhm. Und das ist natürlich.
Und da hinten ein Getümmel um die Champions League-Plätze.
Richtig, richtig.
Ja klar, da geht es natürlich um richtig, richtig viel. Ja, die Mannschaften wie Juve oder wie Inter, die wollen eigentlich Meister werden und müssen aber gleichzeitig auch immer noch mit einem Auge ein bisschen nach hinten schielen, denn da kommen 3, 4, 5 Mannschaften von hinten auch daher, die nicht weit weg sind. Also Lazio hat auf Inter 4 Punkte. Das ist jetzt.
Und ist auf Platz 8.
Ja,
ist auf Platz 8.
Ja, genau. Guck mal, die Fiorentina, ja.
Ja.
Ja, genau. Florenz nur 3 Punkte auf Platz 7, dann kommt Juve mit 15 auf Platz 6, Atalanta auf Platz 5 mit 15, die Roma mit 16. Das ist so eng, Alter, alles zusammen. Das ist wirklich Wahnsinn. Also hochspannend, was da abgeht. Und deswegen, ja, dementsprechend groß auch die emotionale Reaktion der Spieler. Natürlich auch wieder nach dem späten Ausgleich, was ja auch total Juve-typisch ist, ne? So, da wird gemauert und in den letzten 10 Minuten wird dann dieses Tor noch gemacht, was den Gegner dann so ins Mark trifft, den so frustriert, ja, und dann kommst du zu solchen Situationen, ne?
Ja, ist ja auch ganz klar, man muss ja die Spieler da auch verstehen, ja. Die haben sich auch vorige Woche schon abgefuckt mit der Lazio-Szene, was natürlich ja jetzt nicht
Tennis
ist, aber natürlich mit Gentleman's Agreement oder so, hat das jetzt nichts zu tun. Aber weißt du, das staut sich ja auch ein bisschen auf, muss man dann auch sagen. Klar, jetzt, ich weiß nicht, wer in der Kabine war vom Schiedsrichter, das finde ich natürlich schon wieder brutal überzogen. Es gibt auch in anderen Spielen Fehlentscheidungen und da habe ich sowas, was jetzt noch nicht miterlebt, aber da sieht man halt auch, was das Derby d'Italia auch für die Spieler, für die Fans, für die Stadt und für alle halt auch bedeutet. Und also einen saudämlichen Elfmeter dann bekommst zum Schluss hin. Obwohl ich ja fand, der war ja eigentlich erbärmlich geschossen für Dybala. Er hat ja noch aufgesehen, aber dann trotzdem viel zu bald sich auf den Ball konzentriert. Also wenn Handanovic in der Ecke ist, da kann er ihn fast stoppen, glaube ich. Also der war jetzt nicht gut. Also ich glaube, dann hätte er safe gehabt, wenn er in der Seite gewesen wäre. Aber so war es dann im Großen und Ganzen. Man muss auch sagen, wenn man es nüchtern betrachtet und jetzt rein die Daten sieht, als Spielanalyst oder als Scout, und wenn man das jetzt so hernimmt und dann sieht, dann ist es halt trotzdem bei den Expected Goals, wo man halt immer, auch wenn man glaubt, es gab jetzt gar keine Torabschlüsse, aber so war es halt dann trotzdem nicht. Es gab trotzdem immer wieder Spieler, die in Situationen zum Ball kommen, wo sie abschließen hätten können, wo sie blockiert gewesen sind. Und somit ergibt sich dann einfach ein Wert, wann, wo, welcher Spieler zu welchem Augenblick zu in welcher Zone zum Abschluss gekommen ist. Und Juve hatte einen Expected Goal-Wert von 2,12. Das Echt? Ist nicht ein schlechter Wert, das ist eigentlich ein ziemlich guter Wert. Krass. Und dafür mit 0 Tore nach Hause zu gehen, wäre schon hart gewesen. Und Inter im Gegenzug hatte 0,98. Und krass war, dass ich in der Halbzeit mal geschaut hatte, da hatte Inter auch einen Wert von 0,9 und die hatten in der ganzen zweiten Halbzeit geschafft, den Wert um 0,08 zu erhöhen. Also da haben sie in der zweiten Halbzeit, wie der Björn schon gesagt hat, nicht mehr viel nach vorne getan. Hm. Also, ja, die Zahlen schrecken ein bisschen, aber man kann sie halt nicht verleugnen.
Ja, ich tue mir schwer mit diesen Expected Goals. Teilweise verstehe ich gar nicht, wie die da manchmal auf diese Daten kommen. Ne?
Du hättest also, das eigentlich im Studium gelernt.
Ja, aber...
aber was macht es schon?
Nee, was ich sage, also es gab ja zum Beispiel so, wenn ich mir manche metrischen Daten anschaue, so ich habe jetzt zum Beispiel irgendein Spiel live gesehen und du merkst dann irgendwie, dass der Spieler eigentlich jeden Zweikampf gewinnt und dann schaust du dir hinterher die Zweikampfstatistik an und denkst dir so, hä? So, wie kommt ihr jetzt auf diese Werte? Und manchmal tue ich mir da bei den metrischen Daten, die da von Opta erhoben worden sind, sei es jetzt bei FODMOP oder wo du sie findest, verstehe ich nicht, wie die abgeleitet werden, ne?
Also. Ja, bei Zweikämpfen, Ballabnahmen, gewonnene Dribblings ist es auch schwieriger, wo sie gerade welche Kategorie einteilen, aber Expected Goals ist eigentlich ein relativ klarer Wert. Mhm. Abschluss, in welcher Situation auch immer, und dann wird halt der Wert berechnet, wie weit das der Spieler vom Tor entfernt war oder in welcher Position, wie viele Gegenspieler noch vor ihm gestanden sind. Das sind dann wieder Kriterien dafür, dass es weniger prozentuell sind. Also was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass Juve mit 2,12 eigentlich einen relativ hohen Wert hatte und von dem her sich da statistisch mäßig ein Tor tatsächlich verdient hätte. Hatte, auch wenn ich das Gefühl nicht hatte, dass Juve da so viele Torchancen hatte und auch nicht geglaubt, vom Spiel heraus hätte ich jetzt, wäre mir nicht viel eingefallen, wie Juve treffen hätte können. Ich habe gedacht, ja, ein Fernschuss von Dybala vielleicht, wer weiß, der hat immer was Magisches drauf. Oder wenn mit Chiesa weiß man auch nicht, was passiert. Aber so eine Einzelaktion hätte mir ich eher noch geglaubt. Und so war es halt eine sauerdumme Zweikampfsituation von Dumfries.
Mhm. Ja. Ja. Paul?
Ja, ich habe auch nichts mehr dazu zu sagen.
Alles klar. Gut. Ja, dann lass uns doch die Derby Italia, der Italia-Kiste zumachen und gehen dann kurz in die Werbung und danach, liebe Tifosi, kommen wir zum kleinen, großen Neapel-Special mit Paul Leifeld, unserem Neapel-Experten. Und ja, lüftet eure Synapsen, hört uns gleich wieder nach einer kurzen Break bei Calciamo Noi, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calciamo Noi, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de. Und ja, uns ist gerade in der Pause eingefallen, dass wir eigentlich noch aufklären wollten, warum wir die letzten zwei Wochen nicht da waren. Und René, bei dir ging es ja drunter und drüber, ne, kann man sagen, gesundheitstechnisch, Familie und so. Du kannst dann gerne mal unseren Tifosi sagen, warum wir nicht deswegen senden konnten, beziehungsweise eine Folge aufnehmen konnten.
Ja, ich hatte einen Trip geplant gehabt mit dem Steff, mit unserem Hellas-Experten nach Mailand zum Spiel Mailand gegen Hellas. Da hätte es auch auf Instagram einen Vlog dazu geben sollen, wirklich, wo man, keine Ahnung, 10, 20 Stories machen, ein bisschen Eindrücke und so. Mhm. Und es war dann so, dass mein kleiner Sohn, der gerade reinspaziert ist, angefangen hat mit Magen-Darm-Problemen und sich das über mehrere Tage gestreckt hat. Und wir haben geglaubt, wir haben es schon geschafft. Und dann hat aber der Große angefangen und da war es dann ja, richtig hart, das sind uns richtig, richtig wild erwischt. Mussten sogar 2-3 Tage ambulant ins Krankenhaus. Und da war dann relativ schnell klar, habe ich zum Steffer auch gesagt, du Steffer, Podcast, der Trip ist hinfällig, wir können nicht fahren. Und ich weiß nicht, wie sich das Ganze entwickelt. Das hat sich dann wirklich über mehrere Tage richtig lange noch gezogen. War eine schwere Zeit für uns. Ja, meine Frau auch erkrankt gewesen, also alle eigentlich erkrankt gewesen. Und obendrein ist dann der Steff aber auch noch krank geworden. Da hat er da auch noch die Grippe bekommen.
Ja, gute Besserung an der Stelle da auch.
Ja, gemacht, genau. Ne? Er hat sich, glaube ich, schon wieder erholt. Und im Endeffekt war es dann so, dass, glaube ich, alle krank waren, außer ich. Musste aber dann die Familie versorgen. Und so ist dann auch, das hatte da den Montag betroffen, die Woche davor und den danach. Also Sascha war da immer up to date. Und ich hatte mehr Viren im Haus als wie, weiß nicht, Staub. Glaube ich, das war ganz, ganz schlimm. Und ja, so hat sich das ergeben, dass wir halt auch Podcast in den Sinn nicht drehen konnten, weil natürlich die Familie vorgeht. Und da haben wir sich heute zumindest eingefunden, haben gesagt, wir machen ein cooles Ding zum Derby d'Italia und dann noch ein Neapel-Spezial. Und ja, für nächste Woche ist Montag Allerheiligen, da hat Sascha auch eine kurze Info.
Genau, liebe Tifosi, denn da muss ich arbeiten gehen. Ne? Deswegen können wir nächste Woche auch keinen Podcast bringen. Aber danach die Woche müsste
dann. Haben wir, glaube ich, sogar schon einen Termin mit einem Interviewgast.
Genau. Nämlich wir hoffen, dass es diesmal klar wird.
Genau. Ja, richtig geilen Interviewgast haben wir dann am 8. November. Also den Podcast, den ihr jetzt hört, genießt ihn ausführlich. Gönnt ihn euch ein zweites Mal, wenn ihr wollt. Genau. Oder hört gerne rein in die alten Podcast-Folgen. Ich kann es immer wieder nur sagen, wir haben viele alte Podcast-Folgen abgedreht, die immer wieder noch aktuell sind, die ihr gern wieder aufwärmen könnt. Jetzt Interviewgäste, die wir am Start hatten. Glaube ich, wer da noch nicht reingehört hat oder wer erst jetzt dazugekommen ist oder auch, wo wir die 40 größten Stars der Serie A-Geschichte gekürt haben, das ist auch was, was man sich sicher.
Waren das 40 immer wieder mal... oder 20?
Nee, es waren mehr. Wir haben ja 4 Staffeln gemacht, Sascha. Es waren 4 Folgen.
Oh mein Gott. Zu jeweils
10 Spielern.
Ey, das muss ich mir selber nochmal reinziehen.
Ja. Und dann hat man doch, weißt du, WM 2006 haben wir auch einen eigenen, wie ein Fisch zum Weltmeistertitel.
Ja.
Haben wir auch was gedreht. Ja. Ja, da waren so einige geile Podcasts dabei, die man jetzt in der podcastfreien Zeit oder wenn man Länderspielpause ist, dann vielleicht noch einmal aufwärmen kann. So ein bisschen Hinweis da drauf. Also der Podcast heute und am 8. gibt es dann ein geiles Interview für euch.
Genau, wir haben guten Stoff für euch, das steht schon mal fest und auf dieses Interview freue ich mich sehr. Das ist das, was wir euch eh schon versprochen hatten, aber es verschieben mussten. Genau, also, dann würde ich sagen, lasst uns mal zur Essenz dieses Podcasts kommen. Das war ja der SSC Neapel, lieber Paul, dein Herzensverein. Der gerade von der Tabellenspitze der Serie A grüßt. Wie geht's dir emotional damit?
Oh, ich habe auch gerade die Tabelle vor mir und ich gucke mit so einem Lächeln, mit so einem richtig schwierigen Grinsen gucke ich auf die Tabelle.
Es sei dir gegönnt,
Aber Paul, was mich interessiert in Bezug auf Tabelle, das wird mich da wirklich interessieren, so als Napoli-Tifosi, ist dein Blick immer nur auf Platz 2 oder ist dein Blick auf Platz 5? Also von den Zielen her. Weißt du, was ich meine? Also ist es immer so... wirklich, das meine ich ja ernst, weil du brauchst nur 2-3 Spiele nicht gewinnen, dann sind die anderen schon wieder da. Also ist dein Blick immer so, dass du sagst, okay, wichtig, das Allerwichtigste ist Champions League absichern und da muss ich immer das Auge auf Platz 5 haben oder ist dein Blick aktuell nur auf Milan?
Boah, das ist schwer, aber ich habe beides im Blick. Auch wenn die Frage jetzt vielleicht nicht ganz so gut damit beantwortet ist, aber schon, ich gucke auch schon, ne, Platz 5 sind momentan 10 Punkte und da gucke ich auch dann mal hin. Also, weil das ist ganz klar das Wichtigste diese Saison, die Champions League zu sichern.
Ja. Okay, und glaubst du an den Scudetto? Also traust du es der Mannschaft zu, dass sie den Scudetto holen kann?
Ja,
ich weiß, es ist eine schwierige Frage, ne? Wir haben erst ein Viertel der Saison quasi rum, trotz alledem, die Frage.
Also, wenn man verletzungsfrei bleibt, ja, glaube ich schon, könnte ich mir das vorstellen, ja. Und dann halt auch je nachdem, was dann noch im Januar passiert mit dem Afrika-Cup und so weiter und so fort. Ich könnte es mir vorstellen, ja.
Okay, gut. Dann lass uns jetzt mal dahin kommen. Warum ist dieser Calcio Napoli diese Saison so bockstark?
Ja, also es hat ja im Sommer einen Trainerwechsel gegeben, wie alle wahrscheinlich mitbekommen haben. Mhm. Und zwar ist Gennaro Gattuso ersetzt worden durch Luciano Spalletti. Mhm. Und da hat sich erstmal in der Grundformation hat sich da erstmal nicht viel geändert. Da ist man jetzt weiter in einem 4-3-3, 4-2-3-1, in einem 4-1-4-1, also ähnlich unterwegs.
Ja.
Aber man ist deutlich aggressiver gegen den Ball. Das heißt, dass Neapel viel weiter in der gegnerischen Hälfte versucht, Bälle zu erobern und dadurch dann halt schnell in den Gegenstoß zu kommen. Mhm. Was dann auch gleichzeitig so ein bisschen eine Gefahr mit sich bringt, dass wenn Mannschaften wirklich diese erste Kette überspielen, dass sie dann auch mal in einen 4 gegen 4 gegen die letzte Abwehrkette gehen können, wie die Roma das ein, zwei Mal getan hat oder auch Torino im Spiel davor.
Ja.
Da gibt es dann noch so ein bisschen so ein paar Gefahren, die, muss man auch sagen, bis jetzt in den ersten 9 Spielen noch nicht wirklich eingetreten sind, weil man hat auch nur 3 Gegentore kassiert, was auch spektakulär gut ist.
Ja, absolut.
Und man kann auch über den Spielstil sagen, dass er deutlich mehr auf Osimhen ausgelegt ist. Dass man sein Tempo ins Spiel bringt, dass man auch seine Kopfballstärke, seine Stärke in der Luft ins Spiel bringt, indem man halt häufig lange Bälle auf ihn spielt.
Mhm. Ich meine, voriges Jahr haben wir aber auch immer wieder gemerkt, in der Zeit, wo Osimhen verletzt war, da hat es bei Neapel auch nicht so dolle funktioniert. Das war immer wieder die Phasen, diese Osimhen-Abhängigkeit. Genau. Weil du zuerst den Afrika-Cup und die Ausfälle ja selbst angesprochen hast. Was denkst du, wie kann das die 5 Wochen oder die 4-5 Wochen, je nachdem wie weit das die Mannschaft von Osimhen kommt, wie kann oder soll Neapel denn das kompensieren?
Ja, also ich meine, 1:1 kann man den nicht ersetzen. Also da Petagna bringt halt einfach nicht das Skillset mit, was Osimhen hat, ganz klar. Dort muss man dann einfach umstellen, wenn man dann vielleicht auch mit Mertens im Sturm spielt. Vielleicht spielt Insigne Lozano im Sturm. Ich weiß es nicht.
Aber du musst die Spielweise komplett umstellen. Denkst du vom Gefühl her, dass das dann auch funktioniert? Das sind ja komplett andere Spielertypen.
Ja, also du musst umstellen, klar. Aber ich glaube, dass die Umstellung jetzt nicht ganz so groß ist, weil zum Beispiel mit Mertens im Sturm hat man ja auch letztes Jahr und die Jahre davor auch noch Spiele gemacht und der Kern der Mannschaft kennt ja auch die Laufwege von Mertens und die Spielweise dann insgesamt. Das ist ja auch noch in den Spielern drin. Und ich habe jetzt die Spiele nicht offen gerade, aber ich sag mal, dass es ein vermeintlich leichter Run ist von
Gegnern. Ich habe es offen. Sie spielen das erste Spiel gegen Juve ohne Osimhen, genau, ohne Koulibaly und ohne Anguissa. Da habe ich schon sehr starkes Bauchweh für Neapel. Dann haben sie Samp und Bologna. Das ist jetzt keine Laufkundschaft, aber okay, kann unangenehm. Man nehmen. Unangenehm. Ja, aber unangenehm. Und dann haben sie Salernitana und Venezia. Okay, die zwei. Ja. Aber Juve, Samp und Bologna.
Schwierig, ja.
Also ich bin da nicht ganz so optimistisch wie du. Koulibaly und der neue Büffel im Mittelfeld auch noch fällt zusätzlich zu Osimhen. Ich bin da sehr skeptisch, aber gut.
Was denkst du, wie wertvoll ist Anguissa jetzt für euch in den ersten 9 Spielen geworden? Weil wir hatten ja schon darüber gesprochen, glaube ich, nach 2 oder 3 Spielen. Jetzt sind weitere 6 Spiele vergangen. Hat er sein Niveau gehalten? Hat er immer noch diese Präsenz im Mittelfeld, die für euch enorm wichtig ist? Oder denkst du, man kann den auch schon etwas leichter ersetzen als jetzt Koulibaly oder wie heißt es?
Osimhen,
genau.
Also definitiv ist er ein Spieler, der sein Niveau gehalten hat. Das ist für mich der Spieler, der eigentlich Bakayoko letzte Saison sein sollte. Muss man so ganz klar
sagen. Ja, klar.
So Statistiken rausgeschrieben habe, 2,9 Dribblings pro Spiel, 2 Tacklings pro Spiel, 1,1 Interceptions. Das sind schon richtig starke Werte und das merkt man auch einfach im Spiel, dass er defensiv einfach abräumt. Und wenn er dann fehlt, ist die Frage, wer den Platz einnimmt. Ist es dann Demme oder Lobotka? Ja, die beiden könnten das auch. Ich meine, klar, das, wenn wir jetzt durch die Bank weg sehen, wenn wir jetzt die Spieler durchgehen, das, die wirst du nicht 1:1 ersetzen können und die wirst du auf gar keinen Fall auf diesem Niveau ersetzen können. Mhm. Aber die werden ähnliche Stärken und vielleicht auch noch andere Stärken mitbringen. Mhm.
Und also denkst du, für Neapel ist auch jetzt die Auslosung allgemein, dass das auch vielleicht die Tabelle ein bisschen trügt, weil sie haben jetzt weder gegen Milan, gegen Lazio, gegen Inter, gegen Atalanta Bergamo nicht gespielt. Juve nur zu Beginn der Saison, da wissen wir, dass Juve tot war. Und jetzt hatten sie quasi den ersten halbwegs starken Gegner mit der Roma, der aber unter der Woche gegen Bodo Glimt abgeschlachtet worden ist. Ich glaube, das haben wir eh alle mitbekommen. Mhm. Und da hat es dann schon nicht mehr zum Sieg gereicht. Also das ist nämlich ein Aspekt, wo ich immer wieder auch denke, bin mal gespannt, wie sich dann Neapel nach der kompletten Hinrunde, wo sie dann positioniert sind, wenn sie dann auch mal die schweren Gegner vor der Brust hatten.
Ja, und zu dem Juve-Spiel muss man ja auch noch sagen, da waren die Südamerikaner, waren ja auch alle nicht dabei. Mhm. Also ein Cuadrado und Danilo.
Ja, genau, die haben da alle gefehlt, stimmt.
Genau. Einmal das, die Großen fehlen noch, klar. Aber ich muss auch sagen, dass ein paar Spiele von den neuen Spielen jetzt, wie gegen Venezia, gegen Genua und gegen Torino, die hätte man in den vergangenen Saisons nicht unbedingt gewonnen, weil es einfach dann auch Spiele waren, wo man gemerkt hat, oh, jetzt läuft nicht alles für die Mannschaft, es läuft vielleicht was gegen die Mannschaft, heißt Osimhen bekommt rot und Insigne verschießt einen Elfmeter, wie gegen Venezia.
Mhm. Wo du dann wie gefühlt jeden Spieltag. Ja. Ja, aber stimmt, ja, vollkommen, ja, absolut.
Genau. Das sind dann Punkte, die dann auch im Endeffekt in der letzten Saison gefehlt haben für die Champions League. Und da drehe ich dann wieder mache ich den ganz großen Kreis zu. Mit dem Wissen, dass man solche Spiele jetzt halt schon gewonnen hat, gucke ich dann auch auf den 5. Platz, sehe, es sind momentan 10 Punkte Vorsprung und denke mir, ja, das läuft ja alles momentan.
Ja, absolut. Denn andere Mannschaften, die Probleme jetzt haben, wie Atalanta Bergamo, viele Ausfälle jetzt haben, die können das jetzt nicht kompensieren oder die gewinnen halt solche Spiele nicht und dann stehst du halt dann damit mit 15 Punkten und genau. Bis 10 Punkte dahinter. Also von dem her muss man das schon sagen, mit allen Schwierigkeiten, die auch Neapel hatte, auch wenn euch jetzt nicht unbedingt, weiß nicht, 6, 7, 8 Stammspieler fehlen, aber trotzdem hattet ihr schon schwierige Spiele. Und habt das bislang ja ganz gut auf Spur gehalten, das auch wenn jetzt die großen Gegner noch nicht da waren.
Ich finde, Neapel hat auch unangenehme Gegner haushoch geschlagen, wenn wir an Udine denken. Ja, wie viele Mannschaften haben sich gegen Udine schon schwer getan? Haben sie 4-0 weggeklatscht? Oder Sampdoria 4-0 weggeklatscht? Florenz 2-1 besiegt. Florenz ist auch keine Laufkundschaft dieses Jahr. Und das auswärts in Florenz, also musst du auch erstmal machen, sage ich mal. Und oder gegen Torino 1-0 gewonnen. Das sind sehr unangenehme Gegner und deswegen denke ich mal, dass Neapel definitiv zu Recht da oben steht und eventuell auch stärker ist als letztes Jahr. Wobei ich finde, Paul, euch kommt natürlich auch entgegen, ne, dass ihr Osimhen jetzt auch mal eine Hinrunde zur Verfügung habt, weil letzte Saison hat er euch eigentlich quasi die komplette Hinrunde gefehlt.
Also der ist jetzt gefühlt, ist er jetzt wirklich fit und ist jetzt angekommen in Neapel. Also jetzt zeigt er eigentlich sein komplettes Potenzial, muss man so sagen.
Ja. Was, Paul, weiß nicht, ich habe jetzt 50% der Neapel-Spieler, glaube ich, so in der heurigen Saison gesehen, aber ist Osimhen so, also immer wenn ich einschalte, ist der hochgefährdet. Also ich weiß nicht, was mit dem Typen los ist, auch gegen die Roma. Also ich habe die Szene in dem Spiel gesehen, also die Leute, die das Spiel jetzt nicht gesehen haben, da war eine Szene, Mancini gegen Osimhen fällt um und für mich war das eine Tätigkeit danach. Also er hat am unteren Fuß, oben hat er ihn noch nicht getroffen, aber unterm Fuß hat er ihn am Wadenbein getroffen. Also da kannst du mit glattrot vom Platz fliegen und brauchst dich nicht beschweren, denn wenn du kannst einfach nicht nachtreten, geht halt einfach nicht. Auch wenn es nur leicht ist und du triffst nicht und mit den anderen triffst du schon. Ist er doch immer gefährdet? Also ist er jetzt ein Mann, der leicht zu provozieren ist auch?
Also jein, würde ich sagen. Also einmal gegen die Roma ist das schon so, dass Mancini und Osimhen, die haben irgendwie schon eine Vorgeschichte miteinander. Das war schon im letzten Duell so, dass Da ist Osimhen in den letzten 20 Minuten, glaube ich, noch eingewechselt worden. Und dann hatten die sich auch gegenseitig, haben die es ausdiskutiert am Ende und sind auch noch, sind aufeinander quasi fast losgegangen. Also da hätte man schon fast mit einer dritten Runde nach dem Schlusspfiff noch rechnen können. Aber insgesamt ist das schon so, dass wenn es nicht unbedingt läuft für ihn und wenn er wirklich hart angegangen wird, muss man sagen, und wenn er dazu dann auch nicht den Pfiff vom Schiedsrichter bekommt, dann ist da schon eine gewisse Aggressivität vorhanden, wo das Team von Spalletti dann dran arbeiten muss, dass er da ruhiger wird.
Weil die also ich prophezei jetzt mal, wenn sie gegen den AC Milan spielen und Zlatan Ibrahimovic am Feld steht, könnte es eng werden für Osimhen. wenn dessen Spieler natürlich auch weiß auszunutzen. Ja, wenn ein Spieler sich etwas leichter provozieren lässt. Hashtag Lukaku zum Beispiel.
zum Beispiel. Aber ich finde, man muss auch bei Osimhen so ein bisschen schützend mit einwerfen, dass er natürlich auch hart angegangen wird, weil jeder Verteidiger auch weiß, was der Kerl drauf hat. Also wenn du es gegen ihn in den Zweikampf schaffst, dann darf der nicht an dir vorbei. Weil wenn der vorbeikommt, dann kriegst du den nicht mehr eingefangen. Dafür ist der einfach zu schnell und das wissen die Verteidiger und deswegen...
aber das war nichts Wildes. Die Szene war nicht wild.
Nee, die Szene nicht.
Aber ich denke... relativ früh im Spiel auch, da hat man schon gewundert, dass er sich dazu sowas hinreißen lässt. Aber wenn der Paul sagt, da gab es eine Vorgeschichte, okay, die wusste ich vielleicht nicht, dann das staut sich natürlich auch. Ich kannte das auch oft noch von früher, wenn ich das Spiel gespielt habe, dachte, das ist der, den kenne ich noch. Ja, der habe ich beim letzten Mal abgehauen. Ja, das merkst du dir trotzdem. Also im Amateurbereich, da schaut auch nicht jeder hin, wenn du wie jemanden auf die Zehen steigst. Ne? Aber so im Fernsehen, da ist es natürlich dann gleich unangenehm. Aber so ist ein mega Stürmer. Er hebt natürlich das Niveau von Neapel auf eine andere Stufe, wenn er fit ist. Ja. Auch wenn man jetzt das Spiel hernimmt, auch trotzdem finde ich, bei der Roma der Fall ist, mit Abraham, wenn der vorne drin ist, ist das ein anderes Niveau. Auch für die Roma zum Beispiel, der mir gegen euch sehr, sehr gut gefallen hat und an der ersten Halbzeit, also hätte ich nicht geglaubt, dass man die Chance auch daneben schießen kann, wie er da blank vor der Hütte steht.
Ja,
hätte ich auch nicht gedacht.
Ja, das war auch eine schräge Szene. Oder? Wenn du das Spiel siehst und der Abraham, der liegt rum und dachte, er muss safe raus, ist verletzt. Also der fehlt jetzt einen Monat und 15 Sekunden später steht er alleine vor der Hütte und macht fast das Tor und kann dann plötzlich weiterspielen und hat gar nichts mehr. Also da verstehe ich dann oft die Welt nicht mehr. Also das sind oft so Szenen, wo ich mich gar nicht mehr auskenne. Aber gut.
Robert Franz Wunderheilung war das
quasi. Ja, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ja, aber das sind dann oft so Szenen, warum, ich will da den Di Marco gar nicht sagen, aber die Szene von Lazio, das sind dann oft, wenn Spieler so das Gefühl haben, glaube ich, hey, der hat jetzt einfach nur markiert. Ich weiß, der liegt jetzt nur, damit wir den Ball rausspielen. Ich weiß, ob das in der Szene will ich überhaupt nichts sagen, aber ich sage nur, das kann zum Beispiel sein, wo du dir denkst, schau, der eiert da rum, der macht da Verletzungen und muss stimmt, ausgetragen werden
mit
Notarzt
Guter
und kann
Einwand,
nicht mehr.
Ja.
Und 15 Sekunden später macht uns der das Tor. Das sind oft so Hintergedanken, was dann auch Spieler oft haben. Oder du bist vielleicht in dem Zweikampf drinnen und merkst, hey, Alter, ich hatte ihn jetzt gar nicht richtig erwischt. Was meint der hier? Was will der? Das will auch noch, dass ich den Ball rausschieße, ist der verrückt geworden. Ja. Weißt du, hast ja als Spieler so ein bisschen Gefühl für die Szene auch. Oft weißt du, scheiße, jetzt habe ich ihn wirklich hart abgeklopft. Wenn man jetzt zum Beispiel den Soriano gegen Balotore im Spiel von Bologna gegen Milan hernimmt, da hat der Soriano doch ganz genau gewusst, dass er ihm fast die Bänder geköpft hat. Also der wusste ja in der Szene, was los war. Kannst du ja da nicht dastehen und so armen Engel machen, wenn du, der weiß ja das im Unterbewusstsein, was er gemacht hat oder dass er den nicht schwer verletzen hätte können. Im Gegenbeispiel. Und andererseits merkst du auch, glaube ich, oft, hey, da war gar nichts und der liegt jetzt rum und eiert hier rum, was will der überhaupt?
Ja da geht die Unsportlichkeit,
bei Abraham,
schon bei dem Schauspieler los, ne?
Ist das auch. Will der Di Marco gar nichts, aber nur als Beispiel, dass das auch sein könnte, dass das ab und zu ein Gegenspieler zu irgendwas hinreißen lässt, wo du dir denkst, der braucht jetzt fast einen Hubschrauber und danach macht es das vor.
Ne? Ja, das stimmt. Paul, du hattest ja, also ich hatte dich ja gefragt, was du denkst, was für dich so die markantesten Gründe sind, warum Neapel so stark ist. Wir sind jetzt stark abgedriftet. Deswegen, du hattest ja schon gesagt, ihr presst früher an, seid vorne sehr aggressiv. Dann geh mal weiter in der Chronologie, damit wir da auch nochmal den Kreis geschlossen bekommen.
Ja, also ich würde jetzt genau hintenrum dann wieder anfangen. Also ich würde halt auf die gute Defensive abstellen mit den 3 Gegentoren. Bislang, da ist halt ein Wechsel vor allem rauszustellen, dass jetzt Rahmani statt Manolas in der Innenverteidigung neben Koulibaly startet.
Ja, was ist denn mit dem Manolas eigentlich los? Also ist er so grottenschlecht plötzlich geworden oder ist der Rahmani einfach richtig stark geworden? Oder vielleicht beides?
Ja, und zwar war das letzte Spiel, was, also ich glaube, das war das letzte Spiel, was Manolas und Koulibaly zusammen gemacht haben, war das Spiel gegen Juve, wo Manolas auch den Fehler gemacht hat, der dann letztendlich zu dem Tor von Morata, zu dem 1-0 geführt hat. Da hat er nämlich den Ball vertändelt.
Genau, da erinnere ich mich dran.
Ah, die Katastrophenaktion, genau, ja, da haben wir uns eh unterhalten darüber, warum Manolas eigentlich zu Olympiakos nach Griechenland heim wollte im Sommer, weil wenn du so ein Niveau in die Serie A bringst, das funktioniert halt nicht sehr lange.
Genau, da hatten wir eine kleine steinhubersche Analyse zu der
Aktion. Zu Manolas.
Ja.
Genau, und seitdem sind Rahmani und Koulibaly in der Innenverteidigung und ich finde, die ergänzen sich halt super. Wenn Koulibaly mal Ausflüge nach vorne macht oder aggressiv aus der Viererkette rausrückt, um zu verteidigen, dann ist Rahmani immer noch da, behält einen ruhigen Kopf und verteidigt das dann solide runter. Mhm. Und mit Manolas ist das dann halt auch so, dass der gerne mal rausrückt. Ist halt wie Koulibaly, so ein eher aggressiver Innenverteidiger.
Ja.
Und da ergänzen sich dann Rahmani und Koulibaly einfach besser, hat man jetzt über die Spiele gesehen.
Also ist Rahmani, kann man sagen, so ein verspäteter Neuzugang, weil er kam ja schon früher zu euch, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber hat jetzt nicht direkt Fuß gefasst.
Nee, also der war schon letzte Saison da.
Genau.
Und da hat er aber auch am Anfang wenig Spielzeit bekommen, muss man dazu sagen.
Genau, der hat ja unter Gattuso eigentlich keine große Rolle gespielt.
Genau, genau. Mhm. Und jetzt kriegt er dann die Chance von Spalletti und die beiden ergänzen sich gut. Er macht keine Fehler, also gibt es wenig Gründe dafür, ihn nicht aufzustellen einfach.
Mhm. Okay.
Manche vergleichen ihn auch mit Albiol, dass dann ein ähnliches Duell oder ein ähnliches Duo Koulibaly-Albiol, Koulibaly-Rahmani ist.
Mhm. Okay, ja, interessant. Kann natürlich sein. Ja. Okay, weiter?
Erzähl. Ja, und dann haben wir noch den Transfersommer, auf den ich einfach mal eingehen würde, wo man sich dann entschieden hat, dass man das Team insgesamt hält und keine Spieler verkauft, weil ich denke mal, es gab auch einfach keine guten Angebote für die Spieler, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja.
Dass du dann, und da ist, glaube ich, De Laurentiis dann der ganz falsche für, der Spieler dann unter Wert verkauft. Und da hat man dann, finde ich, trotzdem...
Hashtag Hellas Verona. Der musste sein.
Wie er den Steff nochmal ärgert.
Der Spieler unter Wert verkauft, da fällt mir halt Hellas Verona ein. Aber
wer Freunde wie René Steinhuber hat, der braucht keine Feinde mehr.
Wirklich nicht,
ey. Okay,
ja, warte. Da gab es trotzdem 2 wirklich gute Transfers, muss ich sagen. Einmal mit Anguissa, der wirklich ein toller Spieler ist und wo man wirklich alles dafür tun sollte, dass man die 15 Millionen Kaufoption wirklich zieht nächsten Sommer. Und dann ist auch noch Juan Jesus gekommen, der jetzt auf den ersten Blick nicht unbedingt aussieht nach einer wirklich guten Verpflichtung. Aber ich finde, wenn man dann ein bisschen näher hinschaut, ist es jemand, wo man wenig Risiko eingeht, weil er halt einfach nicht viel kostet. Der hat schon Erfahrung mit Spalletti gesammelt. Dann ist er noch relativ flexibel. Das heißt, er kann sowohl als Innenverteidiger als auch an der Linksverteidigung spielen. Und er ist der einzige Linksfuß, der in der Innenverteidigung spielen kann. Wobei man da auch sagen muss, dass Koulibaly nahezu beidfüßig ist. Also der spielt momentan auf der linken Seite. Und da hätte man dann mit Juan Jesus, wenn man dann wirklich einen Rechts- und einen Linksfuß spielen lassen will, hätte man dann da auch einen Ersatz.
Jawohl, da muss man auch sagen, für die, die es nicht wissen, Juan Jesus hat bis jetzt eine Minute in der Serie A gespielt.
Ja. Das wäre also meine nächste Frage gewesen.
Eine Minute was.
Okay, gut.
Okay. Er hat gegen Legia Warschau,
in der Euroleague hat er gespielt, zweimal, glaube ich, ja.
Genau, und du weißt halt nicht, das ist halt dann das Clevere, du weißt halt nicht, was mit Ghulam diese Saison passieren wird. Der ist momentan wieder im Training, auf dem Weg zurück. Aber man muss halt leider sagen, du weißt nicht, wann er zurückkommt, du weißt nicht, in welchem Zustand er zurückkommt. Und dann Juan Jesus dann noch als Notlinksverteidiger zu haben, ist halt, finde ich, nicht schlecht.
Aber ja. Was glaubst du vom Gefühl her, wenn jetzt Koulibaly im Afrika-Cup ist und Manolas, glaube ich, ist ja nicht nur schwach diese Saison, sondern auch verletzt. Wer wird statt Koulibaly neben Rahmani spielen?
Boah, das könnte nochmal spannend werden. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Halt Manolas, wenn er wieder fit wird. Mhm. Dann Juan Jesus könnte ich mir halt vorstellen, aber das weiß ich nicht. Und noch eine ganz wilde Variante, die Gattuso auch letzte Saison eingeführt hat, ist, dass man Di Lorenzo in die Innenverteidigung zieht. Mhm. Und dann auf rechts einen Malqui oder einen Zanoli startet.
Okay. Mhm.
Das wären so die Varianten, die ich mir da vorstellen könnte.
Ja. Okay.
Mhm. Ich denke mal, da wird sich auch noch ein bisschen was ergeben. Es kommen ja noch sehr viele Spiele, da könnte man vielleicht dann so ein paar Varianten schon mal beobachten.
Ja, in der Euroleague sollte man das vielleicht mal testen, aber ihr seid in der Euroleague leider nicht so gut gestartet, dass ihr jetzt die Möglichkeit habt, sehr viele Spieler zu schonen. Das merkte man dann auch schon gegen Lege Warschau, denn da war eigentlich die Top 11 fast am Feld. Ja. Da muss man natürlich auch ein bisschen Acht geben, dass man da trotzdem weiterkommt und ein bisschen die Balance hält wahrscheinlich trotzdem.
Ich denke aber, dass Neapel der Euroleague nicht allzu viel Beachtung schenken wird. Also wenn es drauf ankommt, dann werden sie dort eher rotieren als in der Liga, ne?
Ja. Ja. Also waren dann ja auch schon Demme und Mertens hatten ja schon ihr Startelf-Debüt diese Saison dann gegen Legia, die dann ein bisschen Spielzeit bekommen haben.
Ja. Kann sogar ein Vorteil sein, dass dann auch mal die Spieler da ihre Spielpraxis sammeln können und Selbstbewusstsein, ne?
Ja, ist totaler Vorteil. Habe aber bei der Roma gesehen. Mourinho hat 11 Spieler geschont und hat voll das super geklappt. Also, ja.
Ja, aber René, er hat doch nur eine gute Mannschaft, aber einen schlechten Kader. Das kannst du jetzt nicht mit Neapel vergleichen.
Ja, stimmt. Sorry. Mourinho ist die ärmste Sau. Wir müssen jetzt kurz trotzdem. Paul, nur kurz die Aussagen von Mourinho zum 6-1. Ja. Ich habe noch ein paar Screenshots gemacht. Ja, wir müssen.
Also, ihr seid lieb, muss sein,
ja. Es hat verschiedene Übersetzungen, ich habe jetzt mehrere. Also, wir haben eine sehr gute Mannschaft, wir haben keinen sehr guten Kader. Als ich vor 4 oder 5 Wochen sagte, dass wir in den Vatikan gehen müssen, um dafür zu beten, dass wir keine Verletzungen bekommen, wusste ich, wovon ich spreche. Und er hat auch gesagt, das einzig Gute an dem Spiel war, jetzt fragen mich die Spieler nicht mehr, warum sie nicht mehr spielen dürfen. Das haben sie Welt gesehen, warum sie so schlecht waren. Oder zum Beispiel noch, das Beste fast ist, es schien so, als ob Ola Solbakken, also wer es nicht weiß, ist ein Stürmer von Bodo Glimt, auf einer MotoGP gesessen ist und unsere Spieler auf einem Fahrrad. Grande José Mourinho, der Mann, der sich vor die Mannschaft stellt. Der ist nicht mehr hier, meine Freunde. Ich habe euch das schon vor Wochen angekündigt. Das ist reiner Schauspieler. Der hat sich da so eine Barriere, ein Schutzschild hat er sich aufgebaut, eine zweite Persönlichkeit. Er ist eigentlich schizophren. Und jetzt kommt seine alte Persönlichkeit wieder zurück. Ja, jetzt ist er wieder der alte José. Und ja, nur kurz ausgeschrieben, weil er auch die Roma gerade gegen Neapel gespielt hat, aber sonst schmecken. Also 6-1 gegen Bodo Glimt, die kann es immer noch nicht glauben, aber ja, weiter im Programm.
Ja. Das muss jetzt raus, ne? Das hat dich jetzt gejuckt die ganze Zeit.
Ja, natürlich, das kannst du nicht einfach so stehen lassen, das kannst du nicht einfach totschweigen. Man. Die haben ja im Endeffekt trotzdem die Serie A blamiert. Ich meine, die Roma ist ein Spitzenclub. Aus der Serie A und verliert gegen eine Mannschaft wie Bodo Glimt. Ganz ehrlich, wenn die gegen österreichische Bundesligisten, RB Salzburg, wenn ich die jetzt rausnehme, aber die sind chancenlos gegen Bodo Glimt. Also Bodo Glimt hat überhaupt keine Chance gegen Salzburg, würde ich mal sagen. Und die Roma lässt sich da abschlachten. Das war ja keine Niederlage, das war ein Desaster. 6 Stück, das halbe Dutzend.
Also, ja, das ist auch ein Desaster, aber Ich fand, guck mal, als Milan in der Euroleague gespielt haben, haben die auch ihre Probleme gegen Bodo Glimt gehabt, falls du dich erinnerst.
6-1, Fratello!
Ja, natürlich nicht 6-1, aber du tust so, als wäre das... Ja, aber du tust gerade so, als würden die C-Klasse spielen, Alter.
Ja! Spiel sie auch, wenn das 6-1 glitzt. Das ist ja fürchterlich. Und den besten Spieler mit Hauge haben sie auch verloren. Also.
Ja. Hallo liebe Tifosi, willkommen beim norwegischen Fußball-Podcast mit René Steinhofer.
Das ist ja fürchterlich. Wir haben ja letztens die 5-Jahres-Wertung angesehen. Alter, die norwegische Liga, die ist ja 15 Plätze hinter der österreichischen. Also jetzt ist ja wirklich Schluss. auf dem Niveau von der kasachischen Liga wahrscheinlich. Na, fürchterlich.
Okay, ich glaube, ich weiß, mit wem René am Wochenende essen geht. Mit José Mourinho.
Das sag ich dann mal.
Kannst du ihm das nochmal live sagen?
Der spinnt ja.
Okay, gut. So, zurück zum SSC Neapel. Paul.
Ja, und ich habe noch ein paar Spieler, die ich herausheben möchte.
Ja,
tu's. Und zwar tu's. Einmal Kalidou Koulibaly, der einfach sensationell gut ist momentan. Der ist wirklich der defensive Anker hinten drin. Der blockt, grätscht und tut alles, damit die Null steht. Das ist sehr, sehr beeindruckend, wie der wieder spielt. Und auch Fabian hat sich gesteigert. Das ist so ein bisschen im Aufbauspiel momentan die ordnende Hand. Also er verteilt die Bälle, sorgt dafür, dass der Ball dann nach vorne getragen wird. Aber er taucht dann vorne auch auf, um per Fernschuss dann mal sein Tor zu machen.
Und was ich bei Fabian kurz einwerfen möchte, weil wir die Datenanalyse angesehen haben, haben noch nie einen Mittelfeldspieler gesehen, der schlechteste Kopfballstatistik gehabt hat wie Fabian Ruiz. Ich frage mich, ob der überhaupt in ein Kopfballduell geht. Der hat einen schlechteren Wert als Lorenzo Insigne und Insigne ist 1,20 Meter groß. Fabian Ruiz gewinnt pro Spiel 0,1 Kopfballduelle. 0,1. Das heißt, er hat die ganze Saison 1 gewonnen, wenn er 10 Kopfballduelle hat. Das ist ja Wahnsinn.
Krass.
Aber ich finde ihn auch krass. Also ich feiere den Fabian Ruiz. Absolut mega Spieler. Aber das habe ich wirklich noch selten beim zentralen Mittelfeldspieler gesehen, dass sich einer so schwach, also dass er da so viel Potenzial noch nach oben hat, weil er ist ja jetzt eigentlich von der Körpergröße, hat er eine ordentliche Statistik. Also der ist 1 Meter, glaube ich, fast 85 oder 89 sogar. Und
ja, der ist schon groß gewachsen.
Ja, der ist groß gewachsen. Das hat mich wirklich gewundert bei ihm. Aber ich finde auch, dass er einer der Protagonisten ist bei Neapel. Aber bitte, Paul.
Genau, und da kann ich dann direkt einschließen, dass dann halt, dass es dann Anguissa nochmal doppelt so wichtig ist, weil das dann ein Spieler ist, der Fabian den Rücken frei hält. Der dann solche Kopfballduelle halt gewinnt.
Genau.
Also er bringt quasi die Physis auch mit, die Fabian so ein bisschen abgeht, ne?
Genau. Und wer sich auch gesteigert hat, ist Mario Rui. Der war ja am Ende der letzten Saison auf der Linksverteidigerposition, weil er komplett abgemeldet von Hüsey, einem gelernten Rechtsverteidiger.
Habe ich ja genau.
Das ist, genau, das ist halt auch so die Position, auf der Neapel am schwächsten besetzt ist, muss man glaube ich so sagen. Und der ist auch momentan solide bis ganz gut unterwegs. Also das ist jetzt nicht so, wie auch vergangene Saison das mal der Fall war, dass man da so ein bisschen Bedenken hatte, wenn es in die Rückwärtsbewegung geht. Das ist schon besser geworden. Was man noch sagen kann, ist, dass die Standards halt auch wirklich brillant sind, dass man bereits 7 Tore nach Standards geschossen hat. Das war früher, also in der letzten Saison gab es wahrscheinlich in der ganzen Saison nicht 7 Tore nach den Standards, weil das einfach absolut schlecht war. Und da sind halt jetzt auch, ist man jetzt ganz kreativ unterwegs und versucht da immer was. Das ist auch, finde ich, ganz spannend und damit gewinnst du halt auch die Spiele dann, die knappen Spiele wie gegen Genua, Torino. Ja gut, Torino jetzt nicht, aber so kannst du dann halt solche Spiele auch entscheiden.
Ospina gefällt mir auch gut dieses Jahr. Ich finde eigentlich David Ospina ziemlich stark, einer der besten Torhüter der Liga dieses Jahr.
Genau, der hat, glaube ich, auch die beste Abwehr. Also der hat die meisten Bälle abgewehrt prozentual. Und der hat sich jetzt auch gegenüber Meret durchgesetzt. Das ist der zweite Wechsel dann neben Rahmani. Der hat sich da durchgesetzt, auch weil Meret verletzt war und er dann gut gespielt hat, keine Fehler zugelassen hat, wie es in der Vergangenheit mal der Fall war. Weil ich war auch eher früher Team Meret. Aber jetzt muss ich halt sagen, Ospina leistet sich keine Fehler. Das schaut alles solide aus. Da kann man nicht viel gegen sagen.
Der Meret ist schon ein bisschen anfällig ab und an gewesen. Also da war nicht ganz so sicher.
Nee. Ich fand ihn eigentlich nie sicher bei Neapel. Ich kann mich nicht erinnern, wann der mal...
Ja, aber das...
Verraten hat er schon, also so Flugeinlagen und so, er hätte schon was drauf, aber...
Ja, nee, ich sag nicht, dass der nichts drauf hat, aber ich kann mich nicht erinnern, wann der wirklich mal, sagen wir einfach mal, 15 Spiele am Stück wirklich mal abgeliefert hat, ohne irgendwie einen Patzer wieder mit einzubringen.
Ja, absolut. Ja,
genau. Das hat er nicht. Die Sache dran ist aber, dass Ospina das früher auch so ein bisschen hatte, dass er da auch fehleranfällig war und dass ich mir dann gedacht hätte, ja, Merritt ist aber einer für die Zukunft, den man aufbauen kann, weil er halt viel jünger ist als Ospina.
Richtig.
Und das fällt ja jetzt komplett hinten weg, wenn die nicht beide auf einem Leistungsniveau sind.
Ja, vielleicht ist es auch eine Schwierigkeit gewesen, dass die Torhüter nie gewusst haben beim SSC, bin ich jetzt eigentlich die Nummer 1. Mhm. Ja, das ist trotzdem oft, der Torhüter braucht eine gewisse Sicherheit und ich glaube jetzt, Ospina hat sie einfach jetzt von Spalletti bekommen und ich glaube, dass es auch eine mentale Geschichte ist, warum Ospina gerade so stark ist, wenn jetzt Meyret wieder dort fangen dürfte und wieder ein Spiel und da und Unsicherheit da und jetzt kann er befreit aufspielen und das zeigt eigentlich, dass er ein Top-Torhüter ist.
Also ja,
absolut. Sehr, sehr stark, Ospina.
Ja.
Und am Fuß ist er auch klar stärker als Meyret, muss man auch sagen.
Ja.
Das kommt auch noch dazu.
Ja, Paul, meine letzte Frage wäre, was hat Spallettone von Rino mitgenommen? Also hat er gewisse Elemente, die schon unter Gattuso da waren, baut er darauf seine Spielphilosophie auf? Oder hat er alles komplett bei euch revolutioniert und ist deswegen so erfolgreich?
Also was er auf jeden Fall mitgenommen hat, ist... sind die aufrückenden Außenverteidiger. Das war aber auch eigentlich immer schon so der Fall.
Mhm.
Das ist jetzt aber bei Di Lorenzo halt extrem. Das war halt auch schon bei Gattuso extrem, dass Di Lorenzo sich nach vorne einschaltet. Also die...
Was ja auch einer seiner Stärken ist.
Genau.
Quasi, ne? Wäre ja auch dumm, wenn man ihn nur hinten halten würde. Ne?
Genau. Ja. Sonst würde ich sagen, also so insgesamt muss man ganz ehrlich sagen, so viel hat sich nicht verändert, weil ich glaube, Gattuso hat jetzt auch nicht fürchterlich viel falsch gemacht.
Ja,
absolut nicht.
Finde ich auch.
Auch also, so sagen.
Ja.
Was er halt jetzt anders gemacht hat, da muss ich jetzt wieder eine andere Kerbe einschlagen, dass er die Breite des Kaders halt nutzt. Dass er dann rotiert, dass er dann wirklich Unas, Petagna und sowas Spielzeit gibt und dass die Einwechslung wirklich wirken, finde ich. Das war bei Gattuso immer so ein großer Kritikpunkt meinerseits, dass er Einwechslung tätigt und dass es dann nicht, dass er keinen Einfluss aufs Spiel nimmt, wirklich aktiv.
Hm.
Und das läuft unter Spalletti jetzt besser.
Würdest du Spalletti auch als flexibleren, taktisch flexibleren Coach bezeichnen gegenüber Gattuso?
Also mit flexibel, ja. Weil
Gattuso
nicht,
ja jetzt nicht gerade ein Trainer ist, der während des Spiels mehrere Formationen auspackt oder schnell reagiert auf die Schachzüge des Gegentrainers, sage ich mal. Würdest du Spalletti da im Gegensatz zu Gattuso, also jetzt nur die beiden im Vergleich.
Ja.
Spalletti hat jetzt auch nicht gerade den Ruf, der flexibel zu sein. Das ist für mich jetzt so ein Vergleich zwischen Pest und Cholera, sag ich mal.
Ja.
Und ich will wissen, wer ist schlimmer von den beiden in Sachen Flexibilität?
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, also so flexibel, das war halt auch eigentlich im Spiel jetzt immer so dasselbe eigentlich. Also so große Flexibilität habe ich jetzt nicht gesehen, dass jetzt mal mit Dreierkette gespielt wurde, um sich auf den Gegner anzupassen oder sowas. Das habe ich jetzt nicht gesehen.
Mhm.
Halt, um am Ende das Spiel dicht zu machen, wurde dann halt nochmal defensiv gewechselt, dass man dann Di Lorenzo als rechts außen hat, sowas zum Beispiel. Aber das ist jetzt, finde ich, nicht groß taktisch flexibel.
Okay, also beide auf Augenhöhe, kann man sagen.
Ja, würde ich schon so sagen, ja. Also ich meine, es gab ja jetzt auch noch nicht so die Spiele, wo man taktisch flexibel sein muss, würde ich jetzt auch dazu sagen.
Ja. Okay. Also was mich noch vor allem interessiert, Paul, glaube ich, deine Einschätzung, weil das, glaube ich, viele Tifosi interessiert, was du da denkst, eine Personalie ist natürlich jedes Jahr Lorenzo Insigne, aber dieses Jahr ist es ja tatsächlich so weit.
Ja, sehr guter Punkt, René.
Denn dieses Jahr ist es ja tatsächlich dieses Jahr, wo der Vertrag dann tatsächlich ausläuft. Und wir reden sehr viel über andere Spieler wo die Verträge auslaufen, jetzt ein Brozovic, ein Kessié oder sonst irgendwas, aber der Lorenzo Insigne ist mir da ein bisschen zu sehr unter den Radar gelaufen und der schummelt sich da auch ein bisschen so ohne Verlängerung bislang durch. Ja, Paul, wie sieht es da aktuell aus und wie ist dein Gefühl? Wie stark ist die Liebe denn noch von Lorenzo?
Ja, also der aktuelle Stand ist, dass man in Gesprächen ist, so die mal mehr, mal weniger weit auseinander sind. Also man hört, dass man sich immer mehr annähert. Aber es ist schon ein bisschen, ja, weiß ich nicht, es zieht sich wie Kaugummi so ein bisschen alles.
Erinnert mich ein bisschen an Donnarumma. Also für mich jetzt so. Da heißt es auch immer, es gibt Verhandlungen und die.
Kessié, ja. Kannst du auch bringen.
Ja, freilich, einige Spieler, aber Lorenzo hat halt wirklich so die. Heißt die Königskarte, die er noch zielen kann. Er kann ja zum König von Neapel werden, wenn er denn verlängert und nochmal bleibt. Und ich habe tatsächlich so nicht das Gefühl, dass er denn der König von Neapel werden will, irgendwie so gerade.
Auch ich glaube, der hält sich alle Karten offen bis zuletzt, weil ich denke nicht, dass der seinen Vertrag verlängert, wenn die nicht in die Champions League kommen.
Ja, der ist ohnehin. Ja, freilich.
Der wird ja vorher niemals verlängern vorher. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre schon krass.
Seitdem, ja, okay,
wenn der Apple hat 20, genau. Kommt, ja. Okay, genau, dann ja.
Aber Paul, für die, die es nicht wissen, welche Gehaltsregionen sprechen wir denn? Oder vor welchen Forderungen sprechen wir denn überhaupt? Also weil wir sind ja jetzt hier witzige Forderungen von Kessié, der 8-9 Millionen möchte. Wo pendeln wir uns denn da beim Prinzen von Neapel ein?
Ja, und zwar wollte Insigne das, also dieselbe Kondition haben wie Dries Mertens.
Mehr will er nicht. Das ist seine Forderung.
Sag vielleicht mal den Tifosi vorher, wie viel verdient er aktuell und wie viel möchte er haben? Wie viel verdient Dries Mertens? Weil es, denke ich mal, dass auch viele Tifosi nicht wissen.
Genau, dass so ein bisschen Gefühl bekommen.
Ja.
Also um die, also hier steht jetzt ein Jahresgehalt, also ich würde jetzt mal grob schätzen, so von 6 Millionen, 5 Millionen.
Dass er das jetzt fordert, quasi Lorenzo Insigne.
Genau, dass er das jetzt fordert, ja. Aber
aktuell hat er 3,5, kann das sein?
Das kann sehr gut sein, ja. Aber das,
ich meine, das mal gelesen zu haben, dass der irgendwo bei 3,5 ist aktuell.
Aber ganz ehrlich, wenn ich Lorenzo Insigne bin, möchte ich auch 5-6 haben.
Ja,
das war dann halt die Forderung ganz.
Ja, ist realistisch, weil er ist Weltklasse und es ist immer noch. Und wenn er die Elfer nicht verschossen hätte, dann hätte er auch schon 5 Tore auf der Hütte. Und es ist König, ist er eh schon. Also ich finde, mit Osimhen vorne, Insigne, der läuft immer ein bisschen unterm Radar, immer ein Mann, der was Magisches kreieren kann. Und ich liebe den Typen einfach. Und ich finde, wenn das so Gehälter ist, was auch andere, und in der Offensive, muss man halt ehrlich sein, verdienen die Leute meist ohnehin nochmal mehr als wie ein Verteidiger oder ein Mittelfeldspieler, das ist trotzdem meistens so. Und da finde ich jetzt 5-6 Millionen für einen Lorenzo Insigne, der auch Captain ist, finde ich jetzt schon angemessen. Also ja, 3,5 ist fast frech für Insigne.
Also das war, wie gesagt, die Forderung zum Anfang der Verhandlung. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr sich das verändert hat, ob man da aufeinander zugegangen ist. Mhm. Ich bin vorsichtig optimistisch, aber was mich halt so ein bisschen, was meine Bedenken sind halt so ein bisschen, ich weiß nicht, wie das alles abgeklungen ist, ist halt immer noch die Meuterei, die es halt damals gab.
Ja.
Ob das nicht noch irgendeine Rolle spielt, ob da die Fronten wirklich jetzt alle cool miteinander sind, ob die Fronten noch verhärtet sind.
Ja, De Laurentiis spielt da natürlich auch eine zentrale Rolle. Ja, ist genau. Erstens mal als Verhandlungspartner eine Katastrophe. Ja, sowohl für Vereine, die vom SSC Neapel Spieler wollen, aber auch für die eigenen Spieler, die eine Gehaltserhöhung wollen. Ja. So, wenn der nach De Laurentiis gehen würde, dann würde Insigne wahrscheinlich 3,99 € im Monat verdienen. Ja, da würde alle abziehen und dementsprechend, ja, glaube ich, musst du solche Geschütze auffahren, ne? Weil, also,
nee, ja, aber das ist jetzt nichts Unverschämtes, muss man sagen, von Lorenzo. Nee, also das ist es nicht. Also,
aber du musst ja aus der Sicht von De Laurentiis sehen. Für ihn ist es wahrscheinlich unverschämt.
Ja, wahrscheinlich, ja. Aber bei Insigne muss man auch sagen, der ist halt so stark und immer erst 30 eigentlich, trotzdem im besten Fußballalter. Und der weiß natürlich auch, oder sein Berater wird auch nicht ganz dämlich sein. Also wenn die wissen, der ist am Markt und da gibt es Ich schätze jetzt mal an die 10 Vereine, die 5, 6 Millionen Gehalt ohne Probleme zahlen würden, vielleicht auch 7 für einen Lorenzo Insigne. Und ich sage jetzt, wenn Insigne jetzt 8 verlangen würde oder so, das wäre mal schon too much. Also da muss, ja, dann würde ich auch nicht verlängern. Also so ja, unverschämte Gehaltsforderungen wie Frankie C. würde ich Insigne auch nicht zahlen. Aber 5, 6 finde ich jetzt für einen Insigne, ja, würde ich schon okay finden. Und wenn man sich da vielleicht bei 4,5 mit Bonus ein bisschen einpendeln könnte, würde ich das aus neutraler Sicht schon extrem feiern, wenn Insigne da wenigstens wieder mal ein Spieler ist aus der Kategorie, wo du sagst, ah, der bleibt wenigstens beim Herzensclub. Ja. Aber ja, mir gefällt jetzt schon nicht, dass da ein bisschen so rumgeeiert wird, ehrlich gesagt. Also ein bisschen bröckelt der Prinzenstatus ein bisschen, feiere ich nicht ganz so. Ja, aber ja, ist halt so.
Also haben wir ja bei vielen Vereinen dieses Jahr. Es sind so viele Spieler, nächstes Transfersfenster oder übernächstes Transferfenster,
ja, ablösefrei. Ne? Aber niemand ist der Prinz aus der Stadt. Es ist halt was anderes. Lorenzo, jetzt sind jetzt was anderes. Ja, für mich
der
halt.
Prinz scheint verärgert zu sein bei der Meuterei, wie der Paul gesagt hat.
Ja. Aber sind wir auf jeden Fall gespannt, Paul.
Ja. Es gab auch Berichte, dass er mit Inter verhandelt haben oder dass die Berater und Marotta sich getroffen haben sollen.
Ja, also, das habe ich auch gelesen und dann habe ich aber auch gelesen, dass Inter gar nicht weiß, wo sie mit Insigne planen soll. Bei Inter scheint ja die Strategie so zu sein, Hauptsache der Spieler ist ablösefrei. Genau. Ob er denn ins System passt, ist nicht so wichtig. Ja?
Das ist das Scagliani von früher, so Parameter Zero, weißt du, immer. Das war die Transferstrategie von Gagliani in den letzten Jahren bei Milan.
Ich meine, Lorenzo Insigne ist ein Mörderspieler und klar, jeder Fan von Inter Mailand wird sich freuen, wenn der kommt natürlich, aber fairerweise muss man da sagen, er ist ein linker Flügel und Inter spielt jetzt ohne linken Flügel. Also von dem her muss da schon wieder adaptiert werden. Ja, das wäre schon so in die Kerbe, so ein bisschen. Trotzdem, ja, wie auch Hakan Çalhanoğlu gesagt hat, er kann eigentlich in 3-5-2 nicht spielen. Naja, sie holen ihn dann für 3-5-2 und dass es nicht so gut funktioniert, haben wir jetzt in den letzten Spielen auch gesehen, wo er jetzt, glaube ich, 10 Spiele am Stück keinen Scorer mehr gemacht hat.
Ja,
aber gut, Paul, vielen Dank, du hast uns viele tolle Einblicke beschert über den SSC Neapel, finde ich richtig spannend. Ich bin extrem gespannt. Wir könnten noch ein kleines Tippspiel machen wir jetzt noch für den SSC. So stand jetzt. Wo landet der SSC Neapel am Ende der Saison mit unserem jetzigen Wissen? Da darf jetzt jeder tippen und ich bin der Letzte. Einfach so, das beschließt sich jetzt.
Ist er der Letzte als das Letzte. Genau. Paul, du darfst natürlich anfangen.
Mit kurzer Begründung und dann machen wir das Ding zu.
Ja. Ach, ey, Mann.
Das ist schwierig.
Ja. Gehe ich mit. Ich muss. Ach, ey, das ist doof. Ey, mein Gefühl sagt mir Zweiter, aber ganz knapp, dass sich alle in den Arsch beißen werden, ey.
Das
ist so doof.
Geil.
Okay, Platz 2.
Ich bin da bei Paul. Ich hätte es jetzt auch gesagt. Ich glaube, sie werden Vizemeister. Es wird eng. Aber ich glaube, dass am Ende die Kaderdichte nicht ausreichen wird. Vor allem, wenn Osimhen mal 3-4 Wochen fehlt.
Weil er rot hat.
Zum Beispiel.
Ich bin optimistisch für Neapel, dass sie in die Champions League kommen. Ja. Aber ich glaube, es wird...
Juve, er holt Juve 100%. Komm, sag's.
Es wird Platz 4.
Wow, what?
4.
Ja, denn Inter und Juve ziehen noch vorbei.
Okay. Gut, lass doch mal so stehen, ne?
Ja, ich habe natürlich mehr riskiert als ihr. Ja. Der Neapel auf Platz 3 zu tun ist natürlich jetzt kein Risiko. Ich habe das Gefühl, dass die Breite in den Kadern tatsächlich mehr für Juve und Inter spricht und die im Laufe der Saison sich vielleicht im Frühjahr dann anders etablieren können. Und ja, schauen wir mal. Spalletti hat auch mit der Roma mal 10 Spiele in Folge gewonnen, wer das vergessen hat. Ich hatte gerade versucht, das rauszufinden, jetzt neben am Podcast, habe es jetzt aber nicht mehr gefunden. Da sind sie nach 10 Runden mit 30 Punkten dagestanden und Spalletti hat es geschafft, trotzdem nicht Meister zu werden. Das war seine Zeit bei der Roma, als er jedes Jahr Zweiter geworden ist. Und ihm fehlt so ein bisschen das Gewinnergehen.
Ein war das 2013-14?
Es war auf jeden Fall Spalletti bei der Roma. Ich weiß nicht, müssen wir schauen. Ich bin gerade nämlich bis 12-13 bin ich gerade gehüpft. Bei 13,40 war ich tatsächlich gerade noch nicht und da wollte ich gerade machen, aber da haben wir uns gerade unterhalten, Joy.
Da bin ich gerade. Ja, ist 13.
Ja, 14. Da ist es. 13,14 tatsächlich, genau. 10 Spiele in Folge gewonnen, unfassbar. Und jetzt gehen wir auf 38, wo waren sie da?
Zweiter.
Auf Platz 2 und 17 Punkte hinter Juve. Ja, okay, das kann man mal machen. Gut, liebe Tifosi, wir hoffen, ihr hattet Spaß, wir haben dann trotzdem noch ein bisschen weiter ausgeholt, haben uns noch ein bisschen über die Conference League der AS Roma unterhalten, über das Derby die Italia, über einige Personalien, wie ihr schon vernehmen konntet, wird es Allerheiligen aufgrund von privaten Dingen und auch Job. Ich werde wahrscheinlich auf ein Grab gehen zu Allerheiligen wahrscheinlich und am Abend auch vielleicht mit Familie. Das sollte man auch nicht vergessen, das ist natürlich zu Allerheiligen auch immer noch ein Thema, was auch noch dazu kommt. Und von dem her hört ihr uns am 8. November auf jeden Fall. Wir hoffen mit einem ganz tollen Interviewgast. Ansonsten hört ihr mich und Sascha und wir werden uns was Alternatives einfallen lassen, vielleicht einen anderen Interviewgast. Wir sind da ja mit einigen immer wieder mal in Gespräch. Ansonsten, ja, glaube ich, war es das.
Genau, machen wir hier zu. Vielen Dank, Paul, für deine Expertise in diesem Podcast. Hat wieder Spaß gemacht mit dir.
Gerne.
Und dann, liebe Tifosi, ja, wie gesagt, wie der René es gesagt hat, hört ihr uns dann am 8. November wieder. Bis dahin sagen wir alla prossima, ci sentiamo. Ciao. Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Calcio Siamo Noi, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.